So. Ich begrüße die Gemeinde nochmal ganz herzlich. Ich freue mich, dass wir so zahlreich hier sind, dass fast alle Plätze besetzt sind. Und die Kinder und die Jungscher-Mitarbeiter haben mich gefragt, ob ich denn die Predigt übernehmen würde. Dann habe ich gesagt, super, das mache ich gerne. Und darum stehe ich jetzt hier. Und das Motto von diesem Wochenende... Das Motto von diesem Wochenende, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ist das schon genannt worden heute? Nee? Ist das denn überhaupt Thema gewesen? Ja, schon. Wie war denn das Motto jetzt?
Real Life.
Real Life. Real Life? Real Life? Was heißt denn das überhaupt? Real, da gehen wir doch einkaufen, oder? Einmal hin, alles drin. Ja, das ist doch der große hässliche Laden da an der Ecke, oder? Ja. Na, ob das damit was zu tun hat? Wohl eher nicht. Wir sind ja hier in der Gemeinde. Real heißt doch echt, ne? Oder wirklich, tatsächlich. Na, das ist jetzt keine große Neuigkeit, ne? Ja, ist also real heißt nichts Virtuelles. Habe ich mir gedacht, als erstes so. Also real ist total stark, dass ihr hier seid. Weil hier seid ihr echt. Hier kann man euch anfassen, hier kann man mit euch toben, hier kann man mit euch singen. Genau, knuddelt mal euren Nachbarn. Kann man sagen, hey, schön, dass du da bist. Ja, da ist nichts dazwischen. Ja. Manchmal scheint mir, virtuell ist heute viel mehr in so. Unter den Jugendlichen. Aber nicht nur da, also ganz viele Erwachsene, die leben ja auch virtuell. Die sitzen immer vorm Bildschirm, starren da rein, wer weiß, was die da alles machen. Und viele Kinder kennen das natürlich auch, weil man fängt ja früh an, als kleines Kind schon sich in die virtuelle Welt eines Computers hineinzubegeben. Ja, und da denke ich mir so, das ist so, wie manche Menschen sagen, ich glaube nur an das, was ich sehe. Das ist mir oft begegnet, dass Menschen sowas gesagt haben, wenn ich sagte so, hey, hast du schon mal über Gott nachgedacht? Und dann denke ich, heutzutage ist es ja immer schwieriger, weil man sieht ja diese virtuellen Welten. Da sind ja Figuren, da sind gewaltige Sachen zu sehen, Länder zu entdecken. Ist ja der Wahnsinn. Und da bewegt sich ja auch was und manchmal spricht das auch zu einem, nicht? Und ich kann selber, das ist ja das Verrückte, ich kann ja selber als Figur mich in dieser Welt bewegen. Ich kann in den Computer schlüpfen, ich kann virtuell werden. Ich brauche nicht real bleiben. Das Schöne ist, ich kann mich da ganz gut auch verstecken. Ich habe dann so ein Bild von mir, eine Figur, das ist ein Image. Image heißt das, so ein Abbild, wie man auch immer sagen will. Die es kennen, die sagen, das ist ein Avatar. Ne? Avatar ist sowas, eben so ein Charakter, der in dem Computer ist und dort so seine Sachen macht. Und das ist eigentlich eine künstliche Person oder ein grafischer Stellvertreter von einer echten Person, aber in der virtuellen Welt. Die virtuelle Welt, zum Beispiel ein Computerspiel oder Second Life, das zweite Leben, hat ja auch was schon an Bedeutung gewonnen, wo man dann in Geschäfte gehen kann oder sich neue Autos angucken und so weiter. Aber es ist nur ein Stellvertreter. Der kann völlig anders sein, als ich es bin. In der Realität muss das überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Der sieht nicht nur gut aus für mich, der kann auch super kämpfen, der ist anerkannt, der ist beliebt, erfolgreich. Der wird auch gebraucht und er lebt mindestens 100 Mal. Das ist ja auch ein Vorteil, ne? Ich meine, wer weiß denn, wie oft wir hier leben? Ne? Weiß doch keiner. Vielleicht haben wir ja nur dieses eine Leben. Ja, aber so real und echt, der auch aussieht und zu sein scheint, er bleibt eben doch virtuell. Virtuell, ja, virtuell. Ein Abbild, eine Spiegelung. Nicht real, nicht echt, ausgedacht. Auch wenn er vielleicht sehr nah an den kommt, der ihn ausgedacht hat. sozusagen an seinen Schöpfer. Ist auch interessant, ne? Wenn du da so einen Avatar kennenlernst, weißt du zwar nie, wie der in Wirklichkeit ist, in Realität, aber interessanterweise kannst du auch da so ein bisschen über den lernen, wenn du mitbekommst, wie er handelt in verschiedenen Situationen, wie er sich benimmt. Dabei lassen sich die ein oder anderen Charakterzüge herausfinden über den, der ihn geschaffen hat. Also es gibt da doch eine Verbindung. Das wollen wir mal festhalten, so im Hinterkopf. Vielleicht kommen wir nämlich hier mal wieder auf Gottes Spur. Dieses Wort Avatar, nebenbei bemerkt, leitet sich aus dem Sanskrit ab und bedeutet, also Avatara ist das Ursprungswort, bedeutet Abstieg. Auch interessant. Und es bezieht sich auf das Herabsteigen einer Gottheit in irdische Sphären. Nun bin ich im Sanskrit jetzt nicht so bewandert oder im Hinduismus und die vielen Gottheiten, die es da gibt, aber daher ist der Ursprung. Und wenn man diese Figuren anschaut, dann scheint das auch so ein bisschen der Kampf der Titanen zu sein. Also die griechische Mythologie lässt sich grüßen und da geht's schon zur Sache. Aber ich weiß persönlich nur von einem einzigen, der dieses Herabsteigen aus der göttlichen Sphäre in die irdische, also dieses Herabsteigen auf die Erde, wirklich real durchgezogen hat. Ich weiß nur von dem einen Jesus, der ganz Mensch geworden ist. Lernst du den kennen, dann weißt du, wie er wirklich ist. Und die Realität Jesu in deinem Leben, die hat sehr viel auch mit dem realen Leben zu tun. Vielleicht hat ja die Realität Jesus mit diesem Real Life das meiste zu tun. Dazu einige Gedanken. Um nochmal bei dem Begriff hängen zu bleiben, real heißt ja auch so viel wie echt. Denke ich so an Original, ne? Und bei Original fällt mir automatisch ein, wo es Originale gibt, gibt es auch Kopien. Ganz einfach. Und das scheint irgendwie in zu sein. Auch in zu sein. Kopien können ja durchaus reale Züge aufweisen. Und wenn ich so richtig drüber nachdenke, denke ich, die meisten Kopien auf der ganzen Welt gibt es nicht von Leonardo da Vincis Mona Lisa, nicht von Geldnoten. Oder vielleicht gibt es da noch mehr, als ich mir denke, aber so richtig wichtig oder konkret, denke ich, die meisten Kopien gibt es eigentlich von Gott. Und meine Frage ist eigentlich, habt ihr auch eine Kopie von Gott? Schon mal überlegt? Hast du eine Kopie von Gott zu Hause? Schwere Frage. Oder hast du eine Kopie von Gott in deinem Kopf? Wie ist denn die? Besonders fromm, besonders heilig oder religiös, vergoldet vielleicht, steht an einem besonderen Platz, immer nur zu besonderen Zeiten. Problem von einer Kopie, die bleibt immer Kopie. Wie so die Werbung mal von einem Produkt gesagt hat, oft kopiert, nie erreicht. Naja, und eine Kopie lohnt sich ja nur, wenn das Original auch wertvoll ist. Warum kopiert man Mona Lisa? Weil die extrem wertvoll ist. Kopiert man 1-Cent-Stücke, würde keiner machen. Bevor man den kopiert hat, hat man so viel Mühe aufgewendet, dass es ein paar Euro gekostet hat. Die großen Scheine werden kopiert. Die großen werden nachgemacht. Die wichtigen Sachen. Je wertvoller, desto mehr versuchen es mit der Kopie. Und desto mehr muss man natürlich auch aufpassen, dass das keiner merkt. Sonst fliegt der Schwindel ja auf. Was ist denn, wenn da der wertvolle Geldschein plötzlich eine Blüte ist? Das heißt, der hat gar keinen Wert, der ist nachgemacht. Was machst du denn da mit einem 10-Euro-Schein, der gar keiner ist? Überleg. schnell weiter ausgeben? Nee. Klar kann man, aber dann hat der Nächste den Schaden. Irgendwie ist da kein Wert hinter. Naja, ich meine, bleiben wir mal bei Gott. Von den Kopien her, wenn ich in der Welt gucke, denke ich mir, es gibt tausende Kopien auf der Erde. Ja? Dabei sind ziemlich miserable dabei. Da kann man eigentlich relativ schnell sagen, also so, hallo, das kann ja wohl nicht echt sein. Aber es gibt auch welche, die sind ziemlich gut gemacht. Die kommen schon sehr nah dran. Und da fällt es schon nicht mehr so leicht, sie als Kopie zu erkennen. Da braucht man schon wirklich Erfahrung. Wir Menschen haben uns immer eigentlich gerne Kopien gemacht. Wenn man so im Alten Testament guckt, da gibt es viele, viele Geschichten von Menschen, die sich einen kleinen Gott kopiert haben. Die haben irgendwie nicht ausgehalten, dass Gott vielleicht, ja, auch wenn er nicht sichtbar tatsächlich da ist. Die haben gedacht, was ist, wenn ich mich jetzt auf was verlasse, was gar nicht da ist? Nachher bin ich Nese. Mensch, da will ich doch lieber was haben, was ich sehen und anfassen kann. Ne? Kennt ihr eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo sich Menschen Kopien von Göttern gemacht haben? Weiß einer was? Was gibt's da für Sachen? Was kann man anbeten so und sagen, das ist jetzt Gott? Ja? Ja? Ja, genau, das goldene Tier, was sie gemacht haben, ne? Da haben sie aus Gold einfach ein Tier gestaltet und gesagt, jo, Gold ist natürlich super wertvoll, haben rumgetanzt. Ja, das war so eine Kopie. Ne? Und dann haben sie Bäume angebetet, gesagt, in dem Baum lebt die Kraft oder Gestirne. Jesaja zum Beispiel, der Prophet aus dem Alten Testament, habt ihr sicher schon gehört, haben wir ja heute Morgen auch als Vers gehabt. Der hat mal so gesagt, wie kann man so töricht sein und sich einen Gott machen, sich ein Götterbild gießen lassen? Ein Bild, das doch nicht helfen kann. Die Handwerker, die es herstellen, sind doch auch nur Menschen. Deshalb werden alle, die von den Götzenbildern, und das Wort Götze heißt so viel wie Abgott, das heißt, es ist gar kein richtiger Gott, also Götzenbildern Hilfe erwarten, alle die werden enttäuscht. Soll doch einer mal kommen und das Gegenteil beweisen. Mit Schrecken werden sie feststellen, dass sie verlassen sind. Zum Beispiel nimmt so ein Schmied ein Stück Eisen, bearbeitet es in der Glut, mit großen und kleinen Hämmern gibt er ihm die gewünschte Form, er wendet seine ganze Kraft auf und weil er darüber Essen und Trinken vergisst, ist er am Ende ganz erschöpft. Ein Holzschnitzer misst einen Block ab, zeichnet die Umrisse der Gestalt darauf und arbeitet sich mit dem Stecheisen eine Gestalt heraus, glättet die Oberfläche und so weiter. Und am Ende steht da eine Figur und mit dem Rest des Holzes heizt er den Ofen. Und Jesaja verspottet das so ein bisschen und sagt, ist das nicht widersinnig? Was machen die Menschen eigentlich hier? Und heutzutage gibt es auch solche Figuren. Heutzutage, ja, da gibt es manchmal so Edelsteine, die haben dann eine ganz besondere Kraft. Ich hoffe, ihr habt so einen Schnickschnack nicht. Ich meine nichts gegen Edelstein, aber was soll der Edelstein an meinem Leben tun? Hallo? Ist immer so, was man sich manchmal vorstellt. Da kann man ja mal so denken, naja, wer weiß, ne? Ist ja nicht schlecht. Vielleicht wirkt's ja. Oder das Glückskleeblatt. Oder mein Talisman, mein silbernes Amulett. Ne? Das ist immer das Gefährliche, wenn man nicht so wirklich weiß, nicht so richtig weiß. Hilft es vielleicht doch? Nachher ziehe ich mir den Zorn zu von irgendeinem Gott. Wer weiß? Aber lasst euch sagen, schon im Alten Testament, da gibt's viele solcher Geschichten, wo die Menschen immer wieder sich was dann ausgedacht haben. Und in den allen Fällen eigentlich, ja, hilft es überhaupt nichts. Ja, es gibt vielleicht einen Moment lang das Gefühl, da ist Hilfe, aber wenn's hart auf hart kommt, ist da nichts. So wie eure Figur im Computer. Wenn's hart auf hart kommt, wenn ihr in echter Bedrängnis seid, dann kämpft die nicht mehr für euch. Dann kann die gar nicht. Die bleibt da drin. Die bleibt stumm, weil diese Bilder leben nicht und sie handeln nicht. Und das Schlimmste, sie wollen dich auch gar nicht kennenlernen. kennenlernen. Was würde es eine Kopie kümmern, wie es dir geht? Aber wir haben das ja auch gesungen, Gott findet uns wichtig. Und Gott will dich kennenlernen. Das hat er schon jahrhundertelang gewollt. Jahrhundertelang versucht Gott, den Menschen kennenzulernen, oder versucht Gott, dass der Mensch ihn kennenlernt. Und die Menschen, was tun sie? Sie tun so, als wäre das gar nicht real. Alte Leier. Das ist was für Menschen, die das brauchen. Die aufgeklärt sind und die cool sind, die brauchen sowas nicht. Der tut doch sowieso nichts. Vielleicht will er nur spielen. Aber genau das ist falsch. Willst du ihn kennenlernen? Willst du Gott kennenlernen? Frage an uns alle. Willst du Gott kennenlernen oder reicht dir Gott so von ferne? So, ja, der ist ja da oben. Soll er mal da bleiben? Frage ist, wenn du Gott suchst, worum geht es bei deiner Suche? Was ist eigentlich der Inhalt deiner Gottsuche? Was ist der Inhalt deines Gottesdienstes? Geht es hier, wenn du Gottesdienst hörst und dahin gehst, darum hinterher zu sagen, wow, das war ja super, das habe ich jetzt voll genossen? Oder geht es darum, dass Gott nach dem Gottesdienst sagt, wow, das war ja super, das hat mir gefallen, das war richtig schön. Ich freue mich, dass ihr alle hier wart, zu meinem Gottesdienst. Geht es euch um ihn? Geht es euch um Gott? Oder geht es mehr um die Schätze? Gott, der nur besucht wird, weil er so abgefahrene Geschenke hat, weil er Wunder tut, weil er Kranke heilt, weil er Sünden vergibt. Ist das so wie bei Oma, Opa, Onkel, Tante, die man gerne besucht, weil die haben so ein dickes Portemonnaie? Oder ist das wie, wenn du deinen Freund oder deine Freundin gern besuchst, weil die hat ja die neue PlayStation 13? Na? Ich komm mal vorbei. Spielen können wir ja, aber naja. Ach, du brauchst gar nicht da sein. Du musst weg? Naja. Oder hat man eine Freundin, weil die bei anderen so gut ankommt? Weil die so angesehen ist in der Clique, weil die so hip sind. Der Einzelne ist dabei ziemlich egal, aber dabei sein ist alles. Wie sähe das aus, wenn ich einen anderen nur besuche oder kennenlernen will, weil ich da einen Vorteil habe? Wäre doch eigentlich ziemlich mies, oder? Es wäre auch unehrlich, weil ich täusche ja etwas vor. Es geht mir eigentlich um was ganz anderes dahinter. Und wie sieht das bei Gott aus? Wie ist das, wenn ich ihn nur besuche oder nur kennenlernen will und rufe, wenn es einen Vorteil für mich hat? Gehe ich damit um, als wäre das sein Job? Ja, das ist halt so, ne? Gott, der braucht ja immer jemanden, der ihn dann ruft, sonst braucht es ja Gott nicht, ne? So wie der ADAC, den braucht man ja nur, damit man rufen kann, ne? Also geben wir ihm die Daseinsberechtigung, weil er dann unheimlich gut helfen darf. Und wenn es hart auf hart ist und kommt, dann kann ich mich ja immer auf ihn verlassen. Und solange alles gut geht, geht er mir am Arm vorbei, ne? Ja, klar. Eigentlich finden wir das ja nicht gut. Und vielleicht verurteilen wir ja auch dieses Verhalten, weil das ist ja heuchlerisch. Und wir kennen bestimmt Leute oder Gruppen sogar, die sowas auch tun, Mensch. Pfui. Wer kann denn sowas gut finden? Doch Vorsicht. Wir geraten schnell selbst in solche Haltung. Auch wir können Gott vor unseren Karren spannen, ohne dass wir es merken. Wie schnell sind wir mit unserem lieben Gott dabei? Suchen nicht seine Nähe, sondern nach den guten Gaben. Suchen die abgefahrene Erfahrung und nicht ihn selber. Wollen wir nur seinen Segen und dann schönen Dank und Tschüss? Oder haben wir Interesse an seiner Meinung und seiner Sicht für unsere Wege? Wollen wir viel über ihn wissen oder wollen wir ihn wirklich kennenlernen? Was will Gott? Er will auf keinen Fall frommes Getue. Er möchte keine Opfergaben. Noch nicht mal, wenn man berechnend Gutes tut, so als würde man damit Bonuspunkte sammeln im himmlischen Rabattsystem. Er möchte dich, real, echt, so wie du bist. Möchte, dass du ihm dein reales Leben anvertraust. Kein Hochglanzfoto von dir, aufgepimpt, damit sich auch keine Falte, kein Pickel, kein Nachteil, kein Schatten einschleicht. Und das Foto nimmt er dann und stellt es sich auf den himmlischen Kaminsims. Jupp, alle meine Kinder.
Schön.
Kommen ab und zu Besuch. Weihnachten, manchmal Ostern. Naja, sonst sieht man nicht viel von ihm. Hey, er ist doch nicht bescheuert. Ihm kannst du auch nichts vormachen. Vergiss mal deine fromme Fassade und werde ehrlich vor dir und vor Gott. Er will dich kennenlernen. Klingt komisch, ne? Er, der alles weiß, will dich kennenlernen. Wie jetzt? Mich kennenlernen? Entweder er weiß doch alles oder wie ist das jetzt? Vielleicht bekommt der ein oder andere ja auch Angst und weiß, meine Güte, wenn der mich kennenlernt, dann durchschaut er mich ja, weil Gott durchschaut. Er durchschaut bis zum Grunde unseres Herzens. Ja, das kann er. Und darum haben auch viele Angst und denken, oh, ich muss mich erstmal verändern, bevor ich mit Gott in Kontakt treten kann, also so wie ich bin. Das geht doch gar nicht. Einerseits richtig, aber andererseits nein. Er möchte dich echt, mit all deinen Fehlern und Macken. Sicher gibt es Dinge, die er verändern möchte und sicher gibt es Dinge, die er auch gerne verändern wird. Dinge, von denen er weiß, dass sie dich belasten, dass sie dich ängstigen, gefangen nehmen oder zerstören. Aber bevor er dich ändern kann, musst du erst einmal zu ihm kommen, wie du bist. Dinge, die du unterdrückst und nicht ans Licht bringen willst, werden dich festhalten und werden nicht aufgelöst werden können, auch von Gott nicht. Das ist natürlich total schwierig, denn es scheint ja nichts schlimmer zu sein, als zugeben zu müssen. Zugeben müssen ist grauenhaft schlimm. Millionen von Menschen sind nicht bereit zuzugeben. Gefängnisse sind voll von Menschen, die nicht zugeben, dass sie Schuld tragen, dass sie Schlimmes getan haben. Mit allen Tricks wird versucht, sich der Wahrheit nicht stellen zu müssen. Manchmal denke ich, was ist eigentlich so schwer dran? Aber halt denke ich mir, ich weiß, wie schwer es ist. Manchmal sind es die kleinen Sachen, wo auch ich ringen muss, zuzugeben. Zugeben, boah. Gut, wenn man Strafe erwarten muss, dann mag man noch nachvollziehen können, dass das schwer ist und dass man sich nicht ans Messer liefern möchte. Also versucht man alles, um davonzukommen. Versucht sogar Notlügen. Tja, mein Freund, vielleicht kannst du so den Menschen hier mal und da mal entkommen, vielleicht, aber ganz bestimmt nicht Gott. Er weiß ja nun einmal, wie du bist. Er kennt dich doch bereits. Eigentlich wartet er nur darauf, ob du ihm so weit vertraust, dass du sogar deine dunkelsten Geheimnissen nicht mehr vor ihm verbergen willst. Darum sage ich, er will dich kennenlernen, so wie du bist. Bevor das nicht der Fall ist, wirst du Gott auch nicht wirklich näher kommen können. Ja. Ich hatte mir so überlegt, wie kann ich das so ein bisschen plakativ machen? Ne? Wie kann ich mir das so mal... Ich habe mir was ausgedacht. Stell dir mal vor, du hast einen guten Freund oder eine gute Freundin, ja, guten Freund, sagen wir mal einen guten Freund. So, und er hat ein super tolles Fahrrad, ganz toll, ganz wertvoll. Und weil du gut mit ihm kannst, hast du dir das ausgeliehen, hast aber vergessen, ihm das vorher zu sagen oder ihn zu fragen. Ist doch okay. Ah, der ist großzügig, der ist reich, das ist, ne? So, jetzt ist aber dummerweise, als du gerade mit dem Fahrrad gefahren bist, Folgendes passiert. Die berüchtigte Stadtgang, die es immer darauf abgesehen hat, stumm zu machen, die hat dich aufgelauert. Und du merkst, die wollen dir das Fahrrad abnehmen. Du rast in Panik los, sie verfolgen dich und du knallst ausgerechnet gegen das Auto von dem Vater deines Freundes. Das ist nur sehr richtig teuer. Du schlägst hin, die holen dich ein, klauen das Fahrrad und lassen dich einfach liegen. Oh, böse Falle. Jetzt weißt du nicht, wie du das Fahrrad und den Schaden an dem Auto ersetzen sollst. Geld hast du ja gar nicht genug dafür. Jetzt versuchst du natürlich erstmal mit, das war ich gar nicht oder da konnte ich ja gar nichts dafür. Ich habe es ja auch nicht gestohlen. Ich wollte es ja auch zurückgeben. Und wenn du dann denkst, ja, der hat doch eh genug, also wenn du weißt, dein Freund hat ja viel oder so, er kann das locker alles ersetzen, er kann das bezahlen, die Schuld, das schlechte Gewissen wird bleiben. Ist doch klar, die Beziehung zu deinem Freund ist im Eimer. Bei seinem Vater lässt du dich auch besser nicht mehr blicken. Naja, und das Schlimme ist, richtig gut schlafen kannst du jetzt auch nicht mehr. Böse Falle. Was tun? Jetzt ist dein Freund aber nicht dumm. Er merkt natürlich schnell, dass was nicht stimmt. Und er ahnt schon, was da passiert sein kann. Jetzt lädt er dich ein, um dir eine Chance zu geben, alles zu erzählen. Und jetzt macht er dir einen Vorschlag. Wow. Er schlägt dir vor, alles, was du ihm erzählst, das will er dir vergeben. Wie reagierst du wohl? Bleibst du stumm? Sagst gar nichts? Ist dir zu peinlich? Oder sagst du nur einen Teil davon und sagst, ja, ich wollte mir das Fahrrad ausleihen. Und das habe ich dann gemacht und bevor ich es gemacht habe, kamen schon diese Leute, haben es geklaut und sind gegen das Auto gefahren. Weil die sind sowieso die Bösen. Ob das jetzt dann noch dazukommt oder nicht, ist doch egal. Oder vertraust du ihm und vertraust, dass er tut, was er sagt. Egal wie auch immer, wenn er wirklich Freund ist, kannst du ihm vertrauen, kannst ihm alles erzählen, musst es vielleicht sogar, ja, du musst es erzählen, es sei denn, du interessierst dich gar nicht richtig für deinen Freund. Wenn du es aber tust, dann sei gewiss, Freundschaft ist viel wichtiger als gestohlene Fahrräder, kaputte Autos. Und die Beziehung zu einem guten Freund, die geht in die Brüche, wenn du unehrlich bist. Wenn du nicht ganz real und ehrlich zu ihm kommst. Also auf so ein Angebot müsste man eigentlich eingehen. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass es manchmal unheimlich schwer ist. Unheimlich schwer, da dann zu sagen, okay, ja, da ist vieles schräg gelaufen und ich bin schuld. Ja, ich bin schuld. Jetzt will Gott dein Freund sein und er interessiert sich für dich, weil er dich ja auch geschaffen hat. Und er freut sich auf dich. Und jetzt ist die Frage, wie weit schenkst du ihm das Vertrauen, dass er tut, was er gesagt hat? Komm her zu mir mit allem, was dich bedrückt. Komm her und vertraue es mir an. Vertraue mir, dass ich nicht den großen Stock hole, auf dich losschlage, die Keule schwinge und das Strafregister. Das alles ist ja nicht sein Interesse. Das alles ist zwar gerecht und er muss es tun, aber nur, wenn du keine Gnade erfährst. Gerecht wäre das. Aber wenn wir selber in der Situation sind, dann möchten wir doch lieber Gnade, als dass es gerecht zugeht. Sonst wären wir alle am Abend nicht mehr so froh. Ne? Ja, jahrhundertelang hatte Gott die Sehnsucht, dass die Menschen zu ihm Kontakt aufnehmen. Und das ging oft nicht. Er war so heilig und die Menschen haben gedacht, wir sind so schuldig, wir sind so befleckt
Und wenn wir zu ihm kommen in sein heiliges Licht, dann verbrennen wir doch. Und darum sind viele gegangen und haben gesagt, nee, so von ferne ist okay. Und wenn wir so einen Priester haben, der so vermittelt, ist auch okay. Aber wir selber, lieber nicht. Nur die Toten kommen dann zu Gott. Und das reicht ja noch, wenn wir dann da hinkommen. Aber warte doch nicht, bis der Tod dich einholt. Genau Jesus ist doch der Verbindungsmann geworden. Er ist der Freund, der sagt, alles, was du mir erzählst, will ich dir vergeben, wenn du es aufrichtig bereust. Für alles, was ihr bekennt und wofür ihr um Vergebung bittet, will Jesus bei seinem Vater eintreten. Und für sämtliche Schulden und alle wirklich schrägen Sachen, die wir getan haben, hat er bereits bezahlt. Er bringt es in Ordnung. Durch Jesus ist Gott den Menschen real geworden. Wenn wir schon damit abschließen wollen, das ist Gott pur, Gott ohne Maske, nicht mehr in der Wolke, Gott ganz nah. Keine Verhüllung. Und es ist möglich geworden, durch Jesus vor ihm zu stehen, ohne zu verbrennen. Weil Jesus sagt, ich bringe das in Ordnung. Dazu müssen wir ehrlich sein, aufrichtig, ganz echt und real. Amen.